Ja, wir wollen uns miteinander vor Gott stellen im Gebet. Wir wollen bitte aufstehen. Herr Jesus Christus, wir kommen von vielen Orten und aus vielen Situationen und Lebensumständen jetzt hier zusammen. Und wir dürfen Gemeinschaft haben mit dir und miteinander. Und so wie wir jetzt unsere Hände gefaltet haben und in uns vieles mitgebracht haben, wollen wir all das, alle Gedanken, alle Fragen, alle Nöte und Probleme, aber auch alle Vorstellungen und Wünsche hineinlegen in deine barmherzigen und segnenden Hände. Wir wollen wirklich alle Lasten, alles, was uns hindern möchte, auf dich jetzt zu hören, ganz bewusst bei dir ablegen. Und hab Dank, dass es bei dir richtig aufgehoben ist. Es ist am Kreuz, es ist in deinen ewigen Händen. Wir wollen stille werden, um dich reden zu lassen. Und wir bitten dich herzlich, dass du unsere Brüder Helge Stadelmann und Karl Schock ausstattest mit Freude und mit Vollmacht für ihren Dienst heute. Und wollen mit offenen Ohren und offenen Herzen zuhören. Du hast etwas ganz Besonderes vorbereitet. Hab Dank, dass wir frohe Gemeinschaft unter so vielen Männern haben dürfen, die dich lieben, die dich kennen und die mit dir ihren Weg gehen hin zu einem wunderbaren Ziel. Herr Jesus Christus, du bist wirklich der mächtige König der Ehren. Du bist das A und das O, der Anfang und das Ende, ein herrliches Ziel. Und darüber freuen wir uns und bitten dich, dass du jetzt redest und handelst. Amen.
Amen. Amen.
Ich freue mich, hier zu sein zu diesem Tag, wo wir uns mit Weisheit zum Leben und dem Predigerbuch beschäftigen wollen. Ich bin Helge Stadelmann, komme aus Gießen, bin, wie schon vorhin gesagt wurde, mit Dorli verheiratet, die hier vor vielen Jahren Haustochter war. Und wenn es allen so geht, die eine Haustochter heiraten von hier, dass sie dann anschließend 25 Jahre täglich verwöhnt werden, dann kann ich das nur empfehlen, dass das künftig viele nachmachen. Ja, wir haben 4 Kinder, die haben nun alle schon das Erwachsenenalter erreicht. Wir feiern selbst in diesem Sommer unsere Silberhochzeit. Und ich freue mich, dass wir uns heute hier gerade mit einem sehr praktischen, lebensnahen Thema beschäftigen können. Denn irgendwo gehört das zusammen. Auch bei mir, Familie, verheiratet sein, Ehemann, mich mit meiner Frau am Leben freuen, unterwegs sein zu können mit ihr und in einem geistlichen Dienst zu stehen. Das tue ich an der Freien Theologischen Akademie in Gießen. Ich leite diese Akademie, ich lehre dort praktische Theologie. Ich bin zusätzlich in Löwen an der Evangelisch-Theologischen Fakultät tätig in Belgien. Und so geht es ab und zu mal zwischen Gießen und Löwen hin und her. Aber eben der Mensch, auch der Mann, besteht nicht nur aus Arbeit, obwohl ich gleich heute in der ersten Bibelarbeit uns auch ein Stück weit zeigen kann aus der Bibel, wie man auch seine Arbeit mit seinem Glaubensleben so verbinden kann, dass das zu einem erfüllten Leben beiträgt. Wenden wir uns also jetzt mal dem wenig gepredigten Predigerbuch zu. Und ich verheiße uns für diesen Tag interessante Einsichten aus einem biblischen Weisheitsbuch. Was fällt den meisten Menschen ein, wenn sie das Predigerbuch lesen oder wenn sie an das Predigerbuch denken? Meistens der ja mehrfach wiederholte Vers, es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Oder wie man es auch übersetzen kann, es ist alles ganz vergeblich. Und kein Wunder, dass, wenn das das Einzige ist, was von unserer Basisbibelkunde übrig bleibt und das Predigerbuch wirklich das als seine Botschaft hätte, es ist alles ganz eitel, dass man es dann nicht so unbedingt auch noch sonntags im Gottesdienst hören will oder gar noch an einem Männerwochenende. Ich hoffe, Sie sind mit der Hoffnung hergekommen, dass ich mehr zu sagen habe, als es ist alles vergeblich. Es gibt zwei große Auslegungsrichtungen im Blick auf das Predigerbuch. Manche legen wirklich das ganze Predigerbuch nach diesem Leitsatz aus, es ist alles vergeblich, und versuchen das ganze Predigerbuch so zu verstehen. Quasi bei all dem Guten, was im Predigerbuch auch gesagt wird, wenn man es zusammenzieht, den Strich drunter zieht, die Summe nimmt, ist alles ganz eitel. Und das wird dann zu einem etwas deprimierenden Realismus beitragen. Wir gehen durch das Jammertal und das Predigerbuch sagt es uns nochmal kräftig. Es gibt eine völlig andere Auslegungsrichtung, die das Predigerbuch viel positiver sieht. Als Weisheit zum Leben, die auf der einen Seite sehr realistisch ist, auf solche Aussagen wie es ist alles vergeblich, dann uns einordnet und zeigt, unter welchen Umständen alles vergeblich ist, uns dann aber auch zeigt, wie Gott sein Volk auf dieser Erde schöpfungsgemäß, seinem Vaterwillen gemäß leben lässt und wie dann ein Lebensentwurf, der sehr realistisch in einer gefallenen Welt stattfindet und zugleich aus Gottes Hand lebt, aussieht. Ich bin eher bei der zweiten Auslegungsrichtung. Die Weiche stellt sich im Grunde im Verständnis von Kapitel 1 und 2, worauf ich gleich mal 5 Minuten zu sprechen kommen werde. Wenn man Kapitel 1 und 2 so oder so erklärt, kommt man auf die erste oder auf diese zweite Auslegungsspur, auf das erste oder zweite Gesamtverständnis des ganzen Predigerbuches. Ich steige entsprechend mit Kapitel 3 ein und lese uns jetzt zunächst mal aus dem Kapitel 3 von Vers 10 bis Vers 15 Gottes Wort. Und hier geht's um deine Lebenseinstellung nach Gottes Weisheit. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründet das Werk, das Gott tut, weder von Anfang noch Ende. Da merkte ich, dass es nichts Besseres gibt, als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, das besteht für ewig. Man kann dem nichts hinzufügen noch wegtun. Das alles tut Gott, damit man Ehrfurcht vor ihm hat. Was geschieht, ist schon längst gewesen. Was sein wird, ist auch längst gewesen. Aber Gott holt das wieder hervor, was vergangen ist. Hier sehen wir Gottes Weisheit im Blick auf unsere Lebenseinstellung in diesen Versen. Und ich denke, das können wir als Männer gut brauchen. Manche Leute, Christen, Männer, haben im Grunde zwei Welten, in denen sie leben. Auf der einen Seite ist da ihr Frommsein, ihr Gläubigsein, das, was sie in der Gemeinde sind. Was sie gut verstanden haben, gerade als Schriftliebhaber, ist der Bereich der Erlösung, beziehungsweise der Bereich der Gnade, was also mit dem Heil zu tun hat. Und das ist für sie ganz wichtig. Und wenn sie in der Gemeinde sind, steht das auch ganz deutlich vor Augen. Und dann ist da ein anderer Bereich, das ist die Welt, das ist das Irdische. Und manchmal hat das eine da mit dem anderen zu wenig zu tun. Mir sagte mal ein Nichtchrist, als ich noch da oben im Bergischen Land lebte, da gibt es ja ganz viel Brüderversammlungen aller Sorten, von offenen bis exklusiven. Und dann sagte mir ein Geschäftsmann, die exklusiven Brüder sind die knallhartesten Leute im Geschäft. Irgendwo lassen die ihr Christsein zu Hause, in der Gemeinde, und im Geschäft kennen sie keine Gnade. Also das mag jetzt völlig verkehrt sein, ich habe es ja nur gehört und stehe selbst nicht im Geschäft, obwohl auch in einem christlichen Werk arbeiten und das Leiten ist genauso irdisch in vieler Hinsicht, wie wenn ich sonst eine Firma leite. Der Büroalltag ist auch nicht so viel anders. Aber was ich von dieser vielleicht auch ungerechtfertigten, übertreibenden Aussage eines Nichtchristen bezog, war dies: Vielleicht gelingt es uns nicht immer, auch in unserem irdischen Leben als Christen zu leben. Und da sind nun gerade die biblischen Weisheitsbücher, das Sprüchebuch, das Predigerbuch, der Jakobusbrief, alles Weisheitsbücher, enorm wichtig, weil sie uns zeigen, wie wir als von Gott geplante Menschen, die in seiner von ihm geschaffenen Schöpfung leben, schöpfungsgemäß leben sollen. Die biblische Weisheit hilft uns, den Bereich der Gnade und den Bereich der Schöpfung zusammenzubringen und nicht auseinanderzureißen. Und dann geht es eben bei dem Irdischen nicht immer nur gleich ums Weltliche, sondern manchmal eben einfach ums Geschöpfliche. Und liebe Brüder, wenn wir das, Schwestern auch, wenn wir das deutlich vor Augen haben, mein Lebensgefühl bestimmt das. Ich bin damit glücklich seit 30 Jahren mindestens. Ich habe den Eindruck, von Gott beschenkt zu sein mit einem ganzheitlichen Leben, weil ich nicht in diesem Dualismus lebe. Hier ist Gemeinde, dort ist Welt. Das gibt's auch. Aber Welt ist sozusagen die von der Sünde pervertierte Schöpfung Gottes. Das ist Welt. Habt nicht lieb die Welt und was in der Welt ist, nämlich die Lust der Augen, das hoffärtige Leben, sprich die Sünde. Das sollen wir nicht lieb haben. Aber wir dürfen nicht verkennen, dass das Irdische nicht nur Welt ist, sondern immer auch noch Schöpfung Gottes. Beides ist wahr. Und nur Christen können das wirklich auseinanderhalten anhand dieses wunderbaren Buches. Die wissen, was Gott sich gedacht hat und können von daher mitten in einer gefallenen Schöpfung immer noch Gottes Schöpfung erkennen, weil sie von der Bibel her wissen, was Sünde ist und was Gottes Plan entspricht. Und so hilft uns die biblische Weisheit, mitten im Irdischen nicht nur eben das Weltliche zu sehen und sich dann möglichst auch noch weltlich zu verhalten, sondern das Schöpfungsmäßige zu sehen und zu unterscheiden, was ist schöpfungsmäßig und was ist weltlich sündig. Und wenn man das mal rauskriegt, dann lebt man ganzheitlich, dann ist Gnade und Schöpfung beieinander. Und ich hoffe, dass wir das gut an diesen Versen sehen können. Und ich meine, dass das eine ganz wesentliche Botschaft des Predigerbuches ist. Kurz auf Kapitel 1 und 2. Hier sind ja auch die Hauptthemen des Predigerbuches schon mal angedeutet. Aber in Kapitel 1 und 2 werden uns die Hauptthemen des Predigerbuches mal so gezeigt, wie das aussieht, wenn man von Gott absieht. Wie sieht zum Beispiel unsere Arbeit, unsere Mühe aus, wenn man von Gott absieht? Kapitel 3, was hat der Mensch, also Kapitel 1, Vers 3, Entschuldigung. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, von seiner Arbeit, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt, die Erde aber bleibt immer. Also im Grunde, unsere ganze Arbeit, all das, was wir aufbauen, was wir schaffen in diesem Leben, eine Generation nach der anderen geht. Kein Wunder, wenn man ein paar Verse weiterliest, dass dann kommt, alles vergänglich. Oder nehmen wir das Thema Weisheit. Das spielt ja dann auch im Predigerbuch eine Rolle. Kapitel 1, Vers 16. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden, habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Mein Herz hat viel gelernt und erfahren und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Also dass Weisheit und Tollheit und Torheit unterscheiden, darum geht's hier. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist, denn wo viel Weisheit ist, ist viel Grämen. Und wer viel lernt, muss viel leiden, habe ich mir ab und zu in meinem Leben gesagt. Ich sag's auch meinen Studenten hin und wieder. Wohlgemerkt, sie lesen in diesen Versen noch nichts von Gott. Man kann noch so klug werden. Ich habe neulich mal als praktischer Theologe wieder einen Kurs gemacht, wie man psychometrische Testverfahren für Intelligenztests macht und so Geschichten. Da mag einer einen IQ von 140 haben. Sobald wir im Sarg liegen, ist dieses wunderbare Gehirn ganz schnell verfallen und funktioniert nicht mehr. Selbst unsere Bücher, die wir schreiben, mit aller Weisheit, wenn sie die zweite Auflage erleben, sind wir doch schon dankbar. Und irgendwann sieht man dann im Antiquariatskatalog, dass sie da bereits angeboten werden und irgendwann müsste man in der blauen Tonne suchen. Unsere Weisheit ist auch vergänglich, wenn wir es nur irdisch sehen. Oder nehmen wir das Wohlleben, sozusagen die angenehmen Seiten, die sich in dieser Schöpfung als Möglichkeit ergeben. Kapitel 2. Ich sprach in meinem Herzen, wohlan, ich will wohlleben und gute Tage haben. Jetzt geht es sozusagen um das Genießen des Irdischen. Und da können wir ab Vers 4 lesen. Ich tat große Dinge, ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten, Lustgärten, pflanzte allerlei fruchtbare Bäume, machte mir Teiche, daraus zu bewässern den Wald der grünenden Bäume, erwarb mir Knechte, Mägde, hatte Gesinde im Haus geboren, hatte größere Habe an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren, sammelte Silber und Gold und was Könige und Länder besitzen, beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen sogar in Menge und war größer als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Puh, ist mal alles aufgezählt, was Menschen meinen, was den Sinn des Lebens ausmacht. Und dann, Vers 11, als ich aber ansah all meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel, ein Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Also selbst wenn man alles mitnimmt, was das Leben scheinbar zu genießen gibt, am Ende nimmt man es eben nicht mit. Am Ende ist es vergänglich. Oder nochmal, die Weisheit kommt in Vers 12 nochmal, da wandte ich mich zu, betrachten die Weisheit, also sozusagen die irdischen Freuden, die bringen es letztlich nicht. Die Weisheit hilft vielleicht, das Geistige hilft vielleicht. Vers 13, da sah ich, dass die Weisheit die Torheit zwar übertrifft, so wie das Licht die Finsternis übertrifft. Dass der Weise seine Augen im Kopf hat, aber die Toren in der Finsternis gehen. Also rein graduell ist die Weisheit der Torheit überlegen, macht er deutlich. Und ich merkte doch, dass es dem einen geht wie dem anderen. Der eine stirbt, der andere stirbt. Keiner nimmt seine Weisheit mit. Da dachte ich in meinem Herzen, wenn es denn mir geht wie den Toren, warum habe ich dann nach Weisheit getrachtet? Da sprach ich in meinem Herzen, auch das ist eitel. Summa, schauen Sie mal Vers 17, darum verdross es mich zu leben. Wenn selbst die geistigen Leistungen nichts bringen, letztlich man sie nicht mitnehmen kann, wenn alle irdischen weltlichen Freuden nichts bringen. Warum leben wir überhaupt? Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Interessant ist, und vielleicht sollte ja das Kapitel 3 am besten dann da bei Vers 24 beginnen. Da kommt nämlich dann zum ersten Mal Gott ins Spiel. Ist es nun nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke, und seine Seele guter Dinge sei bei seinen Mühen. Doch ich sah dies, dass das alles aus Gottes Hand kommt. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Und von hier an, von diesem Vers an, da wird jetzt deutlich, wie das Leben, das geistige wie das irdische Leben, aussieht, wenn man es als Gabe Gottes empfängt, aus Gottes Hand. Denn wer kann fröhlich sein oder essen und genießen ohne ihn? Denn dem Menschen, der ihm gefällt, dem gibt er Weisheit und Verstand und Lebensfreude. Hier werden diese Dinge jetzt nicht einfach nur als zu unserer Verfügung, zu unserem Genuss oder zu unserer Selbstbestätigung gesehen, als etwas Irdisches, Verstand oder Reichtum oder Wohlleben oder Arbeit, sondern plötzlich kommt ins Blickfeld, wie ist es denn, wenn wir diese Dinge als Gabe aus Gottes Hand empfangen? Wie sieht das dann aus in einer vergänglichen Welt und Schöpfung? Und wenn man das sieht, dann wird man merken, ab diesem Vers zieht sich bei allem Realismus im Blick auf ein vergängliches Leben immer wieder bis zum letzten Kapitel durch, was wir an irdischen und ewigen Gaben von Gott haben. Da wollen wir jetzt gerade mal das deutlich machen an den Versen Kapitel 3, Vers 10 bis 15. Ich sah die Arbeit, die Gott dem Menschen gegeben hat, dass er sich damit plagt. Arbeit als Gabe Gottes sehen, das ist so eine erste Weisheitsleitlinie für unser Leben. Unsere Arbeit als Gabe Gottes sehen. Das ist hier durchaus ja auch wieder ganz realistisch gefasst. Da ist jetzt nicht nur die Arbeit mit ihren tollen Seiten. Also, was mache ich gerne? Ich lehre gerne. Aber wenn ich dann in mein Büro komme und habe da solche Stapel von Studentenarbeiten, die ich korrigieren muss, das sind die Dornen und Disteln auf meinem Acker oder auf meinem Schreibtisch. Aber ich kann mir es ja in der Arbeit nicht immer nur aussuchen. Sozusagen die Schokoladenseiten der Arbeit. Insofern wird hier schon gleich gesagt, ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass er sich damit plagt. Seit 1. Mose 3 findet Arbeit nicht mehr unter paradiesischen Umständen statt. Ich nehme an, das gilt nicht nur für Theologen, das gilt für jeden von uns in seinem Berufsleben. Die Dornen und Disteln haben wir alle auf unserem Arbeitsfeld. Die hat man auch in so einem christlichen Haus. Ich bin in solchem aufgewachsen. Meine Eltern waren Hauseltern. Da gibt's das auch. Dornen und Disteln wachsen auf jedem Acker. Und wenn man Gemeindepastor wird, dann wachsen sie übrigens auch in der Gemeinde, in der Mitarbeit in der Gemeinde. Unsere Arbeit ist immer auch mit Plage verbunden. Und jetzt sollen wir die Plage bitte nicht unter das Vergrößerungsglas legen und sollen nur noch die Plage sehen, sollen ausgezeichnete Dornen- und Distelforscher werden in unserem Leben, sondern wir sollen einfach Realisten sein. Zu unserer Arbeit gehört notwendigerweise die Plage. Das müssen wir schon unseren Kindern deutlich machen. Ersparen wir ihnen bitte nicht in unserer Erziehung die Plage. Manche Eltern räumen, solange die Kinder kleiner sind, ihnen alle Schwierigkeiten aus dem Weg. Aber so ist mal das Leben nicht. Sie fühlen sich ja als die geplagtesten Menschen der Welt, weil sie Hausaufgaben zu machen haben und Lehrer eigentlich nur dafür da sind, um einem Schüler das Leben schwer zu machen. Aber ein Schüler muss eben auch schon lernen, dass er nicht im Schlaraffenland aufwächst. Gott hat dem Menschen seine Arbeit gegeben und das fängt vielleicht bei der kleinen Mitarbeit des Kindes im Haushalt an. Das setzt sich in der Schule fort und wir sollen sie nicht bedauern und nie bedauern dafür, dass es auch Plage gibt, sondern sollen sie erziehen dazu, dass sie wissen, so ist unsere Welt. Es gibt heute keine Arbeit mehr ohne Plage. Und zur biblischen Weisheit gehört zu sehen, dass die Arbeit trotzdem heute auch mit ihren Plagen immer noch in erster Linie und vorrangig Gottes Mandat für uns ist. Ich habe die Arbeit gesehen, die Gott den Menschen gegeben hat. Schauen Sie, da könnten wir jetzt mit diesem biblischen Weisheitswort direkt noch hinter 1. Mose 3 zurückgehen und würden hinkommen bis zu diesem Kulturauftrag, den der Schöpfer seinem Geschöpf gibt, dass er, der diese Erde schafft, den Menschen auf seine Erde setzt, um sie zu bebauen und zu bepflanzen. Wir haben einen Auftrag mit unserer Lebensarbeit, diese Schöpfung zu erhalten und zu bepflanzen. Und das ist jetzt nicht nur ein grünes Thema oder sowas. Also sozusagen, wenn wir was für Naturschutz tun, haben wir was getan. Sondern mit jeder Arbeit, wenn ich Papier sortiere auf meinem Schreibtisch und Dinge organisiere, ist das ein Stück Erhaltung dieser Schöpfung. In unserem Beruf sind wir unterwegs als Mandatsträger Gottes, um etwas um Gottes Willen zu tun. Sagen Sie jetzt nicht, ich bin extrem an diesem Punkt. Das geht im Neuen Testament bis hin, wir könnten es ja lesen, Epheser 6, Vers 1 bis 4 ist das, meine ich, mit den Sklaven. Das war nun wirklich der unerfreulichste Beruf, den man kriegen konnte, Sklave sein. Und was wird den Sklaven gesagt? Gucken Sie mal, wie oft Bezug auf Jesus genommen wird in den 4 Versen. Dient dem Herrn in eurem Sklavenstand. Tut, was ihr tut, nicht für die Menschen, sondern für den Herrn. Oder Kolosserbrief, alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut im Namen des Herrn. Wir sind eben nicht nur am Sonntag in der Gemeinde und in unserer Mitarbeit in der Gemeinde unterwegs als Mitarbeiter Gottes. Man ist als Hausfrau, man ist als Berufstätiger oder Berufstätige unterwegs als Mandatsträger Gottes und bebaut und bewahrt auf x Sachen, x Weisen die Schöpfung. Wir haben alle einen Lebensauftrag. Wir werden einmal die Ewigkeit damit verbringen, Gott anzubeten in der neuen Schöpfung. Also wie es da mit der Arbeit steht, also ich will da lieber nicht aus dem Stegreif versuchen zu antworten. Ich nehme an, das ist dann paradiesischer dort. Aber hier hat Gott uns Menschen unsere Arbeit gegeben. Liebe Freunde, das ist kulturprägend, wenn man das mal begreift. Ich denke an meine letzten beiden Reisen nach Südamerika, Paraguay. Da hat man deutsche Mennoniten, die dort leben, die haben genau diese Verse gut begriffen. Und leben so und sind damit erfolgreich. Mitten im Chaco, in einer ausgesprochen unwirtlichen Situation, wo es noch galt, 1925 folgende, die erste Generation hat den Tod, die zweite die Not und die dritte das Brot. So ging das. Und dann schauen Sie aber mal um, was passiert, wenn hier Leute erkennen, dass ihre Lebensarbeit Mandat Gottes ist. Da wird was. Da blüht irgendwann die Wüste. Ich habe es mit eigenen Augen 4 Wochen lang gesehen, bei meinem letzten Aufenthalt dort. Und dann sehen Sie nebendran eine Kultur, die einheimische Kultur ist, zum Teil die indianische oder die der Mischbevölkerung, die haben eine völlig andere Einstellung zur Arbeit. Die kommen von dem Hintergrund der Jäger und Sammler her, sozusagen tu, was deine Hand findet. Wenn mir ein Tier über den Weg läuft, so war es ja jahrhundertelang, dann habe ich was zu essen, wenn nicht, muss ich hungern und warten, bis mir wieder mal eins über den Weg läuft. Man baute keinen Acker, man hat gesehen, wächst was, finde ich Beeren, finde ich irgendwelche Kräuter, habe ich irgendwo Bienen, wo ich dann so Honig beziehen kann. Ja gut, dann wird mal richtig gegessen, dann schlägt man sich den Bauch voll und dann hungert man wieder tagelang. Jäger und Sammler, das ist nicht Gottes Kultur. Israel hat anders gelebt und deswegen sind Juden, wo immer sie unterwegs waren, in ihren Gastvölkern erfolgreich gewesen. Und Christen haben, wenn sie Altes und Neues Testament zusammensehen, auch dies, selbst der Soziologe Max Weber hat das mal gesehen, dass sogar Calvinisten sich von Katholischen unterscheiden, an dem Punkt, wenn man sich an Gottes Arbeitsethik hält, kommt was ganz anderes dabei raus. Oder John Wesley mit seiner berühmten Predigt, nicht? Arbeite so viel du kannst. Oh, jetzt. Was? Spare so viel du kannst, gib so viel du kannst. Nicht? Die hat er ja 50 Mal und mehr in England gehalten und hat ein ganzes Land verändert mit dieser einen Predigt, unter anderem. Da ist eine Arbeitsethik vermittelt worden. Arbeit aus Gottes Hand. Trotz aller Plage. So sollten wir an die Arbeit gehen. So sollten wir unsere Kinder erziehen. Da sagt mir einer, ja, die Arbeit, die ist uns erst seit dem Sündenfall zugekommen, mit Dornen und Disteln. Ja, sag ich, die Dornen und Disteln sind dazugekommen. Aber die Arbeit ist paradiesisch. Das müssen wir erstmal wieder erkennen. Wir sind von daher auch keine Drückeberger, sondern wir sind unterwegs in Gottes Auftrag. Ein zweites. Alle Dinge von ihrer schönen Seite sehen lernen. Die erste Weisheitsmaßgabe war, Arbeit als Gottes Gabe sehen lernen. Jetzt alle Dinge von ihrer schönen Seite sehen lernen. Vers 11a. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch das ist wichtig. Viele Menschen vertun ihr Leben und leben damit nicht schöpfergemäß, weil sie diese Lektion nicht lernen, ihr Heute zu sehen unter dem Blickwinkel, was hat Gott Schönes in die jetzige Situation gelegt. Ich knüpfe nochmal an unseren Schülern an. Die geplagtesten Menschen der Welt. Die Schüler geplagt von den Lehrern, von Menschen, die sozusagen hauptberuflich morgens Recht und nachmittags frei haben. Und wenn der Lehrer frei hat, muss der arme Schüler arbeiten. Es schreit ja vor Ungerechtigkeit zum Himmel und man kann als Eltern eigentlich nur tiefes Erbarmen haben mit unseren Schülern. Also wenn endlich die Schule zu Ende ist, dann beginnt das Leben, zum Beispiel die Lehre. Und dann geht der Betreffende in die Lehre und merkt in den ersten 4 Wochen, jetzt ist aber richtig der Trottel der Nation. Früher musste man wahrscheinlich die Brötchen holen für die anderen, die Werkstatt kehren und so Sachen, das darf man glaube ich heute gar nicht mehr. Aber wenn einer der bedauerndste Mensch der Erde ist, dann der Lehrling. Also wenn ich den Gesellenbrief habe, dann geht's mir gut. Dann hat er den Gesellenbrief, die Arbeit ist immer noch anstrengend, jetzt kommt aber die Sache, jetzt muss er auch schaffe, Häusle baue, wahrscheinlich hier in diesem Teil der Republik, Familie gründen, es geht richtig rund. Man ist echt angestrengt. Wahrscheinlich hat man plötzlich Kredite, die man vorher nicht hatte zu bedienen und es geht einem schlecht. Dann kommt die Familie, die kleinen Kinder sind da und dann wird's richtig schwierig. Tag und Nacht plagen einen die Leute im Oberbergischen, wo wir wohnten, als unsere Kinder klein waren. Da wurden die Kurzen, wie man sie nannte, wenn sie nicht Kurze genannt wurden, die kleinen Kinder, die Plagen genannt. Tag und Nacht plagen sie einen. Wenn die Kinder erstmal groß sind, so geht dann das Überlegen. Wenn die Kinder erstmal groß sind, dann sozusagen beginnt das Leben. Also frei nach dem Motto, wann beginnt das Leben? Nicht? Wenn die Kinder aus dem Haus sind, der Hund ist tot. Und bleiben wir auf der Spur mit den Kindern. Ich könnte es ja auch am Beruf weiterziehen. Also, wenn die Kinder erstmal groß sind, die Kleinen sind ja furchtbar anstrengend, sie besabbeln sich, sie können sich nicht benehmen, sie blamieren einen, sie quälen einen Tag und Nacht, wenn die Kinder mal groß sind. Dann sind die Kinder groß. Dann wachsen einem die grauen Haare, weil sie Teenager sind und plötzlich eine eigene Meinung haben. Wenn sie nur endlich mal selbstständig im Leben sind und dieses dauernde Diskutieren aufhört, gut, dann hört es auf, die Kinder sind aus dem Haus. Wenn sie doch mal anrufen könnten. Vorher, wenn es so endlich mal ruhig wäre, jetzt ist es zu ruhig. Wenn es doch mal lebhafter wäre. Der andere in seiner Arbeit, er kommt im Beruf voran, es wird anstrengender, mehr Verantwortung. Der Ruhestand steht wie ein goldenes Zeitalter vor ihm. Ich stehe manchmal vor meinen etwa 80 Metern Regal Bücher und denke, im Ruhestand, da lese ich die dann. Und wenn der Ruhestand da ist, dann denke ich, ach, wie war es doch früher schön, als ich nicht nur morgens gehen musste, die Zeitung kaufen, sondern als ich noch richtig wusste, wofür ich aufstehe. Nicht? Papa ante portas zu Hause. Jetzt geht der gute Mensch seiner Frau auf die Nerven, wenn er zu Hause ist. Es ist ein Problem. Oft ist es wirklich so, das, was wir gerade tun, wo wir gerade sind, ist unerfreulich. Nächster Lebensabschnitt, der ist toll. Und wenn man dann alt genug ist, dann dreht sich das schwupps um und plötzlich ist das ganze frühere Leben, das paradiesische Zeitalter, man hat es nur nicht gemerkt, aber jetzt ist das Leben bald vorbei. Wer so lebt, vertut das Leben. Liebe Leute, wenn Gott sich so das Leben gedacht hätte, dann hätte er uns beim Zeitpunkt der Wiedergeburt alle entrückt und hätte uns den Namen Henoch gegeben. Ja? Aber er lässt uns hier mit der Maßgabe, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und jetzt mach mal die Augen auf, um zu sehen, was ist denn schön, wenn die Kinder klein sind? Und was ist schön, wenn Teenager, wenn man mit ihnen richtig sich unterhalten kann? Was ist schön, was ich gerade empfinde, wenn mit seinen Kindern, der eine in Afrika, die Tochter, Zwillingskinder in Brasilien, mit mir gerade per Mail schreiben, um ihre berufliche Zukunft zu finden? Das ist schön, sie damit begleiten zu können, mit all der Hilflosigkeit, die man da an sich hat. Und es wird sicher auch mal schön sein, wenn die Enkel kommen. Und es ist schön, wenn ich und meine Frau jetzt wieder mehr Zeit haben als früher. Alles hat er schön gemacht zu meiner Zeit. Über meinem Klavier zu Hause hängt ein Bild von Spitzweg, von einem Kunstmaler nachgemalt. Der war in meinem Elternhaus zu Gast mit seiner Frau. Die waren 80 Jahre alt und gingen als altes Ehepaar Hand in Hand wie zwei Verliebte. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, wenn wir nun nicht immer so dumm wären und das Schöne nicht gerade entdecken. Ich habe diese Predigt so ähnlich gehalten in einer Gemeinde vor einem Jahr. Dann kommt hinterher eine Frau zu mir und sagt, ja, Sie haben das gerade so schön gesagt und durch einen Schlaganfall ist mein Mann im Rollstuhl. Oh, dachte ich, schwieriges Thema, alles hat er schön gemacht. Und dann sagt sie, mir hat diese Predigt derart geholfen. Denn ich empfinde das in den letzten Monaten so. Wir hatten noch nie eine Zeit in unserem Leben, wo wir so viel Zeit füreinander haben, wo ich so für meinen Mann da sein konnte, wo ich den Eindruck habe, er liebt mich, weil er mich noch nie so gebraucht hat im Leben wie jetzt. Und wir haben immer gedacht, das ist doch pervers, wenn ich denke, in einer Situation, wo es ihm gesundheitlich so geht, dass wir sagen, das hat was Gutes. Und vielleicht ist es ja nur biblisch zu sehen, trotz dieser unerfreulichen gesundheitlichen Situation zu sehen, auch in dieser Situation hat er noch etwas schön gemacht zu seiner Zeit. Lasst uns, oh mein, der Feind ist meine Uhr, einen Gedanken noch weitergehen. Bei aller Begrenztheit unseres Lebens Ewigkeitsperspektive haben. Er will ja nicht Gott, dass wir uns an dem Schönen dieses Lebens verlieren, sonst sind wir wieder in Kapitel 2, Leben genießen ohne Gott. Sondern alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, aber er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir müssen das Schöne in dieser Zeit nur als einen Vorgeschmack dessen sehen, was der gute Vater im Himmel, der schon in diese Schöpfung so viel Schönes reinlegt, in den unterschiedlichsten Situationen, was der für eine unglaubliche Herrlichkeit für uns bereitet haben muss, wenn wir in einer neuen Schöpfung einmal sein werden, wo die Sünde keine Spuren mehr hinterlässt. Sehen wir das Schöne dieses Lebens nicht als Ersatz für Gott und verlieren uns an das Irdische, sondern sehen wir es als Vorgeschmack dessen, was Gott für die bereitet hat, die ihn lieben. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Dass das direkt kommt nach der Aussage über das Schöne in diesem Leben, zeigt, dass Gott nicht will, wenn wir denn weise leben, dass wir uns ans Irdische verlieren, sondern dass wir sehen, Gott hat uns auf Ewigkeit und nicht nur auf Zeitlichkeit mit vorübergehendem Freuden angelegt. Und dann dankbar die Gaben Gottes genießen, Vers 12 und 13 noch. Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt, als fröhlich sein, sich gut gütlich tun in seinem Leben. Denn ein Mensch, der isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Jetzt mögen die Pietisten mal tief in sich hineinhören. Könnte es sein, dass wenn jetzt nicht der letzte Nebensatz da noch stünde, das ist eine Gabe Gottes, dass sie bei dem, was da vorher stand, eigentlich ein schlechtes Gewissen bekommen hätten? Es gibt so Menschen. Es gibt nichts Besseres als fröhlich sein, sich gütlich tun in seinem Leben, essen und trinken und guten Mut haben. Das ist weltlich, würde jetzt mancher sagen. Und wenn es mal gut geht, dann tut man es schon mit dem schlechten Gewissen und denkt, jetzt haut Gott aber bestimmt wieder rein, wenn es mir mal ein paar Wochen gut gegangen ist. So haben manche ihr Gottesbild. Mich fragte mal einer, als ich über das Predigerbuch eine Auslegungsreihe machte, ist das nicht vielleicht das Lebensgefühl des sündigen Salomo? Und ich musste sagen, hier sagt mir Gottes Wort und ich glaube, dass jedes Wort und jeder Nebensatz von Gott inspiriert ist. Das ist eine Gabe Gottes. Hier geht es nicht um das Genießen von Sünde, sondern hier geht es um das Genießen von Schöpfungsgaben Gottes. Und das sollten wir tun. Ich bin froh, dass ich das, selbst aus pietistischem Hintergrund kommend, in meiner Studentenzeit gelernt habe. Irgendwie ging mir das an der Bibel auf. In Amerika habe ich noch dazugelernt. Die konnten das sowieso besser da drüben. Wirklich ganzheitlich Schöpfung und Gnade zusammenhalten. Aber als Student habe ich manchmal gespart. Es gab wochenlang nur Joghurt und trockenes Brötchen zum Abendessen. So einen halben Liter Müsli-Joghurt in Basel, wie ich studiert habe. Aber dann hatte ich genug gespart, um richtig groß auszugehen mit meinem Freund. Da sind wir bis Zürich und Bern gefahren, ins beste Haus gegangen und haben mit großer Dankbarkeit gegenüber Gott ein unglaubliches Abendessen genossen für studentische Verhältnisse. Und haben uns monatelang daran erinnert. Und sowas mache ich hin und wieder mit meiner Frau. Dass wir weggehen und einfach so ein Abendmahl genießen und Gott danken für das Schöne, was es gibt. Leute, es gibt nicht nur Alltag. Es gibt auch dies, dass wir essen und trinken, guten Mut dabei haben, fröhlich sind dabei, uns gütlich tun im Leben und Gott dafür danken. Für Sünde kann ich nicht danken, aber für Schöpfungsgaben müssen wir danken lernen. Das Letzte, das Leben aus der Perspektive Gottes betrachten. Vers 14, 15. Ich merkte, dass alles, was Gott tut, besteht für ewig. Da kann man nichts dazu tun, noch wegtun. Das alles tut Gott, dass man sich vor ihm fürchtet. Das ist der Vers für Perfektionisten. Wenn jemand unter Ihnen ein Perfektionist ist, möge er sich diesen Vers ankreuzen. Mancher kann das Leben nicht genießen, weil er dauernd den Anspruch an sich hat, in diesem Leben selber das Göttliche tun zu müssen. Es muss perfekt sein. Es muss vollkommen sein. Wenn nicht, dann bin ich ein Versager. Dann lebe ich in Spannung. Dann ist es nicht gut. Also liebe Zeit, wenn ich bei den vielen Aufgaben, die ich habe, das Perfekte immer tun müsste, dann könnte ich wirklich meine Plage, meine Arbeit nicht aus Gottes Hand nehmen. Dann habe ich auch nicht mehr Freizeit, die ich genießen kann. Aber wenn ich zwischen mir und Gott unterscheiden kann, das gehört zur biblischen Weisheit, dann ist viel gewonnen für unser Leben, liebe Brüder. Was sagt uns die biblische Weisheit? Was Gott tut, das ist perfekt. Da kann man nichts besser machen. Da kann man nicht ein bisschen dazu tun und auch nicht ein bisschen wegnehmen. Und das sollen wir sehen und anerkennen und sagen, Gott, du bist vollkommen, du machst alles perfekt. Und ich habe riesen Ehrfurcht vor dir. Aber ich will nicht lieber Gott spielen hier. Ich muss nicht fehlerlos sein in meiner Erziehung. Ich muss nicht Unmenschliches schaffen in meinem Berufsleben. Es muss nicht immer nur aufwärts gehen. Es geht bei der Plage unseres Lebens auch ab und zu abwärts. Hier zwischen Gott und mir unterscheiden, das gehört zur biblischen Weisheit. Anerkennen, dass Gott das Perfekte schreibt. Ich habe Kollegen, um in meinem Beruf zu bleiben, die haben 20 Jahre an einem Buchprojekt geschrieben. Ein lieber ehemaliger Kollege, mein Jahrgang, ist Anfang Februar gestorben. Sein Buch über Jakobus, das er schreiben wollte, ist immer noch nicht erschienen. Da arbeitet er seit den 80er Jahren dran. Aber er war ein Mensch, der alles perfekt machen wollte. Ich habe manchen Berufskollegen schon mal gesagt, Leute, es genügt doch, dass man ein unfehlbares Buch hat. Wir schreiben nie das unfehlbare Buch. Wenn wir eins schreiben, wird immer mal einer kommen und uns sagen, hör mal, denk darüber mal nach, könnte man das nicht noch anders machen und besser. Und dann haben wir doch den Mut, auch mal das nicht vollkommene Buch zu schreiben, weil wir getrost darin ruhen, das vollkommene Buch ist schon geschrieben worden. Wir werden das Vollkommene nicht schreiben. Aber was uns anbetrifft, da kommt dieser tröstliche Abschlussvers. Wenn wir also jetzt zwischen uns und Gott unterscheiden, was geschieht, ist längst gewesen. Was sein wird, ist auch schon längst gewesen. Gott aber holt wieder hervor, was vergangen ist. Diesen Vers kann man eigentlich nur auf dem Hintergrund von Kapitel 1, Vers 9 verstehen. Dort klang das schon mal fast genauso. Was geschehen ist, eben das wird wieder sein, was man getan hat, eben das tut man hernach wieder, es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Wenn man von Gott absieht, dann würde man nämlich das Unvollkommene, was wir hier auf der Erde zustande bringen, in unserem Arbeitsleben, immer nur unter dem Blick sagen, ich habe doch nichts Originelles dieser Schöpfung hinzuzufügen. Alles, was ich getan habe, was ich mir angeeignet habe, vermutlich haben vor mir andere das auch schon getan oder gedacht. Und wenn ich mal nicht mehr da bin, dann geht's auch ohne mich weiter. Das könnte einem das ganze Berufsleben vergällen. Wenn ich jetzt der Rektor unserer Akademie bin und sie leite, Es sieht augenblicklich immer so aus, klar, bei Ihnen ja auch, als ging's ohne mich nicht. Und tief innen weiß man, und wenn ich mal in Ruhestand gehe, dann geht's ohne mich auch. Und wenn man nicht von Gott her lebt, dann könnte einem das die ganze Arbeit vergällen. So klingt's ja hier noch in Kapitel 1, Vers 9. Nichts Neues unter der Sonne, sozusagen alles wertlos. Wir sind alle ersetzbar, Nummern. Nein, nein, sagt die Weisheit. Was geschieht, Kapitel 3, 15, ist zwar schon längst gewesen, das hat es also alles schon mal vorher gegeben. Was sein wird, ist auch nicht so neu. Und dann aber das Tolle, aber bei Gott ist es unvergessen. Auch wenn wir nichts Originelles machen, wenn wir nur sozusagen das Staffelholz von A nach B tragen in unserer Lebenszeit, und hinterher trägt es ein anderer weiter und vorher haben 100 andere es getragen. Ist das Unperfekte, was wir hier tun, was uns Gott als unsere Arbeit, unsere Plage gegeben hat, was wir tun sollen, wo wir auch genießen sollen, etwas, was bei Gott unvergessen ist? Der wird nicht mal fragen, hast du unverwechselbar das einzigartig nie Dagewesene geschafft auf dieser Erde? Er wird nur fragen, bist du treu gewesen, solange du das Staffelholz von A nach B getragen hast. Bei Gott ist es unvergessen. Merken Sie den unglaublichen Unterschied zwischen Kapitel 1, Vers 9 und 3, 15. Der erste Hälftesatz ist genau das gleiche. Der eine Satz endet damit, nichts Neues unter der Sonne, hat sowieso alles keinen Zweck. Ich bin auch nur eine Nummer. Das andere endet, aber was ich hier tue in meiner Lebenszeit, das kommt bei Gott wieder zur Sprache. Und wenn wir das Stückchen Lebensauftrag erfüllt haben, mit dem er uns in diesem irdischen Leben auch gelassen hat, dann haben wir Gottes Werk getan. Und dann merken wir, dass wir auch in unserer beruflichen Plage nicht einfach nur sozusagen Zeit vergeuden, die wir besser in der Gemeinde verbringen würden, sondern wir dienen Gott in der Gemeinde und wir dienen Gott in unserem Berufsleben. So. Deine Lebenseinstellung nach Gottes Weisheit. Ich würde mir wünschen, dass wir diese Lebenseinstellung hätten. Unsere Plage, unsere Arbeit von Gott gegeben. Alles schön gemacht zu seiner Zeit. Heute als Geschenk. Das Perfekte überlassen wir Gott. Wir selbst dürfen bei aller Plage auch die schönen Seiten unseres Lebens dankbar aus Gottes Hand genießen. Und wir dürfen wissen, wo wir unserem Auftrag in dieser Schöpfung nachkommen. Ist das bei Gott nie vergessen. Mit dieser Lebenseinstellung lässt sich weise, gut leben. Vielen Dank.